Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind Staffel Nummer 4, Folge Nummer 18. Heute besprechen wir mal ein eher softes Thema, aber was mindestens genauso wichtig im Online-Marketing oder zumindest in der Kommunikation mit anderen Menschen ist, wie alle anderen Themen, die wir hier besprechen. Mehr dazu nach dem Intro. Ja. Ja, Folge Nummer 18, Staffel 4. Heute sprechen wir über das Thema Authentizität. Wie man authentisch ist, warum das wichtig ist und uns auch im Marketing hilft. Und wenn ich sage, wir sprechen darüber, dann sprechen wir mit dem Andreas Pfeiffer. Und Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer, hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und auch zu finden unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Hallo Stefan. Ach, ich bin ganz fröhlich.
Bei dir ist alles so schön grün im Hintergrund. Grün,
ja,
das Heldenhelfer grün.
Genau, auch wenn es da draußen noch nicht grünt, aber im Herzen grünt es schon und das gehört tatsächlich für mich auch zur Authentizität unserer Marke.
Definitiv, ja. Und wenn ihr jetzt Andreas sehen könnte, das ist ein riesen Greenscreen, den er da hinter sich hat. Er wird aber dann so von der Seite mit einem warmen Licht beleuchtet, fast schon so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Ich fühle mich ja fast schon wie im Juli, August, Andreas.
Sehr schön, wunderbar. Ja, Stefan, du willst dich heute mit mir unterhalten?
Über,
wer bist du denn?
Achso, wer bin ich denn? Ja, stimmt. Für die, die mich noch nicht kennen, Stefan Ponitz. Ich bin Berater und Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien sowie Coach und Trainer für den Einsatz von KI im Online-Marketing und ihr findet mich unter focus-ecommerce.de. Und wir sind heute zu zweit.
Das stimmt. Der Norbert zieht es mal wieder vor, sich in die Deutsche Bahn zu setzen.
Und arbeitet. Einer muss arbeiten.
Und arbeitet, definitiv. Es ist ja nicht so, dass der wegen Urlaub fehlt und auch nicht unentschuldigt, sondern er ist beruflich unterwegs in deutschen Landen und wir werden ihn hoffentlich bald wieder begrüßen
genau.
können. Aber ich denke, wir haben genug Ideen auf der Pfanne, über was wir uns die kommenden 30 Minuten unterhalten können.
So ist es. Und wenn ihr Norbert ganz dolle vermisst oder sagt, ich brauche den Norbert, dann findet ihr ihn unter strike2.de, unseren B2B-Digitalisierer und dem Erfinder der Wasserlochstrategie. Und dann gab es dann noch die grüne Bananeneffekt. Ne? War das nicht anders?
Ach, ganz genau.
Oh, jetzt weiß also, ich gar nicht, ob ich das sagen darf. Das ist ja alles geschützt. Ne?
Ja, das ist geschützt, aber in dem Fall nennen wir ja auch Ross und Reiter. Und ja, dafür ist Norbert bekannt. Wasserlochstrategie und grüner Bananeneffekt. Wenn ihr das bei der Suchmaschine eurer Wahl eingebt, dann trefft ihr auf den Norbert.
Mit Sicherheit.
Ja.
Andreas, normalerweise haben wir ja hier viel so die verschiedenen Online-Kanäle, was man da so tun kann, wie man die messen kann, was für Inhalte in diesen Kanälen drin sein sollen. Heute sind wir mal so ein bisschen auf einer anderen Ebene unterwegs. Ne? Wir haben jetzt kein typisches Online-Marketing-Thema. Das Thema Authentizität spielt ja nicht nur im Marketing eine Rolle, sondern am Ende immer, wenn wir in irgendeiner Form kommunizieren, aber eben auch im Marketing.
Also ist ein Lebensthema, gar keine Frage. Im beruflichen Leben, im privaten Leben, im gesellschaftlichen Leben ist Authentizität offensichtlich ein Erfolgsfaktor. Und wenn man es aufs Marketing gezielt zuspitzt, ist es einer der entscheidendsten Erfolgsfaktoren überhaupt, weil wir merken über die Jahre, also man kann eigentlich sagen, über die Jahre, die wir schon mit den Marketing Masterminds als Podcast unterwegs sind, dass Kunden immer weniger nur Produkte kaufen wollen, sondern sie wollen sich irgendwie mit Marken identifizieren und gibt sogenannte Love Brands, das ist ja so in den letzten Jahren als Stichwort aufgetaucht. Und ja, sie interessieren sich deutlich mehr als früher für die Werte, die hinter einer Marke stehen. Und auch Marken und Personen, Vertreter dieser Marken, aber auch Solopreneure oder Speaker, die echte Geschichten erzählen, die so einen Blick hinter die Kulissen zulassen. Und wir haben ja schon ganz oft über Social Media gesprochen und da ist ja eine Forderung, die ich immer wieder aufstelle, zeigt den Leuten nicht immer die Hochglanzprospekte von eurer Marke oder von eurer Firma, sondern gewährt denen wirklich einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie es in echt bei euch abläuft und dass das auch nicht immer 100% alles glatt läuft. Solche Firmen gibt es in der Regel nicht. Und das trägt meiner Meinung nach zur Authentizität, zur Glaubwürdigkeit und zur Echtheit einer Marke oder einer Personenmarke auch bei.
Wenn wir mal versuchen zu beschreiben oder zu definieren, was Authentizität denn eigentlich ist, würdest du sagen, du hast gerade so von Echtheit gesprochen. Könnte man sagen, okay, wenn Echtheit gegeben ist, dann ist es authentisch? Wie würdest du Authentizität definieren?
Also es trägt definitiv dazu bei. Echtheit würde ich mit zwei weiteren Vokabeln ergänzen. Das ist für mich zum einen Glaubwürdigkeit und zum anderen auch ein Stück weit Transparenz.
Transparenz, genau, ja.
Das sind so die Vokabeln, die mir dazu einfallen. Und die Forderung, die ja quasi im Marketing immer gestellt wird, ist, verhalte dich authentisch, dann glauben die Leute dir, dann vertrauen sie dir und dann wird alles gut. Aber dieses authentisch sein ist ähnlich schwierig zu erfüllen, als wenn ich in der Runde sage, sei mal gerade spontan oder sei mal gerade lustig oder das funktioniert alles nicht so auf Zuruf. Und das hat ja was mit einer Haltung zu tun. Haltung ist übrigens auch eine schöne Vokabel zum Thema Authentizität. Also eine Haltung haben, sie auch zeigen und sie auch leben. Das gehört für mich definitiv auch dazu.
Ja.
Wie definierst du das für dich?
Ja, ich finde, also diesen inneren Blick zulassen, das ist für mich schon, also zu sagen im Prinzip, okay, ich habe jetzt niemanden hier vor mir, der gerade mir etwas vorspielt, was er glaubt, was ich sehen möchte, sondern er zeigt im Prinzip das, was er ist, auch wenn das vielleicht Facetten hat, die ich vielleicht nicht sehen möchte an der Stelle, ne?
Oder wo zumindest mal Fragen auftauchen. Ja,
vielleicht ist es einfacher sogar, das darüber zu definieren oder darüber Beispiele zu finden, wo man sagt, da tun Unternehmen oder Personen etwas, was komplett unauthentisch ist. Mir fällt zum Beispiel gerade ein, für mich wenig authentisch, weil es auch nicht zum Rest des Unternehmens passt, eine Online-Bank, die ganze Zeit davon spricht, dass sie für Kreditkartenumsätze Bäume pflanzt. Ja, also ich finde das erstmal sehr ehrbar. Das ist okay. Ja. Für mich wirkt es aber nicht sehr authentisch, weil ich sonst bei dieser Bank nicht viel finde, was nachhaltig ist, sondern das ist so, ich meine, es gibt ja diesen schönen Begriff auch des Greenwashings dann dahinter. Ich will das auch niemandem unterstellen an der Stelle. Ich sage ja nur, es wirkt auf mich nicht authentisch. Wobei auch hier nochmal ganz klar ist, auf mich wirkt es nicht authentisch. Ne? Also Authentizität ist ja auch etwas, was beim Betrachter entsteht. Das ist kein Faktum, wo man sagt, oder kein objektiver Fakt, der immer da ist, sondern es ist die Frage, wie wirkt es bei dem Gegenüber? Es gibt Menschen, bei denen wirkt es vielleicht eher authentisch. Bei mir wirkt es vielleicht weniger authentisch. Ne?
Und jetzt haben wir gleichzeitig auch so eine Art Gegendefinition, wenn etwas unehrlich ist, wenn etwas übertrieben ist, zum Beispiel ein Marketingversprechen, dann gräbt es nicht nur oder untergräbt es nicht nur die Authentizität, sondern eben auch das Vertrauen. Und das dauert Jahre, bis so ein Vertrauen aufgebaut ist. Und das kann man mit einer Aktion sehr schnell niederreißen. Und ich habe mir mal überlegt, was ist mir denn so im Kopf geblieben an authentischen Marken, also jetzt nicht Personen, sondern tatsächlich Marken. Und da fällt einem natürlich sehr schnell Patagonia ein. Patagonia ist eine Marke, die lebt ja ihre Werte rund um die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz sehr konsequent. Teilweise so, dass Marketingberater sagen, oh, so weit darf man nicht gehen, da machst du dir ja deine ganze Wirtschaftlichkeit kaputt. Und die nehmen zum Beispiel gebrauchte Kleidung zurück. Oder sie setzen sich aktiv für den Klimaschutz ein. Und da muss ich sagen, ja, der Gründer, die Gründungsidee, die Botschaft und das Verhalten dieser Marke, das funktioniert schon ausgesprochen gut. Und ich nehme zum Beispiel auch einer Firma Edeka ab, wenn die sagen, wir lieben Lebensmittel und erklären dann in vielen Storytelling-Kampagnen, wie sie echte Emotionen wecken und die Werte und den Qualitätsanspruch tatsächlich glaubwürdig transportieren, indem sie halt eben auf regionale Produkte setzen, wo sie auch kleine Marken mal in einzelnen Läden hochkommen lassen, die noch nicht Edeka Deutschland beliefern können, aber in der Region das durchaus darstellen können. Gibt es Pizzabäcker, gibt es Eiscreme-Lieferanten und ähnliches. Das, finde ich, sind für mich zwei Marken, die es gut gemacht haben. Dann habe ich mir umgekehrt überlegt, wem nehme ich es denn nicht ab? Das ist eine sehr große Marke, eine weltweite Marke, H&M. H&M fährt Nachhaltigkeitskampagnen. Und sorry, ich nehme denen das nicht ab. Die probieren sich umweltfreundlich darzustellen, indem sie ihre umweltfreundlichen Kollektionen bewerben. Und gleichzeitig sieht man an allen Ecken und Enden dieser Marke, das ist Fast Fashion. Dafür stehen sie zu Recht in der Kritik. Und das ist ein Widerspruch, der die Authentizität und damit das Vertrauen in die Marke untergräbt. Und man kann sich ja jetzt für oder gegen Nachhaltigkeit entscheiden, für oder gegen Umweltschutz entscheiden. Aber man kann nicht das eine propagieren und das andere trotzdem machen. Da geht so eine Schere auseinander, dass ich es denen nicht mehr glaube.
Genau, weil jetzt H&M ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel, wo man sagt, wo du jetzt sagst, ich nehme das denen nicht ab, ne? Weil das ist nun mal wirklich sehr günstige Kleidung, qualitativ jetzt nicht besonders hochwertig, die Kleidung, aber dann zu sagen, wir führen die höchsten Nachhaltigkeitslevel irgendwie, das stimmt nicht. Das ist unstimmig und das löst ein Störgefühl aus, wo man sagt, da passt was nicht zusammen. Wenn die jetzt sagen würden auf ihrer Webseite, wir bemühen uns, auch zu einem niedrigen Preis alles Mögliche zu tun, auch wenn uns nicht die besten Möglichkeiten irgendwie zur Verfügung stehen, aber im Rahmen dessen, was uns möglich ist, versuchen wir das, dann wäre das schon viel authentischer, finde ich, ne? Was würden Sie aber damit tun? Sie würden eine Schwäche aufmachen in Ihrer Markenbotschaft an der Stelle, in die andere sofort reinhauen können und sagen können, ja, seht ihr, ihr macht gar nicht alles, um irgendwie zu sein. Aber gerade diese Schwäche, und das finde ich, ist für mich zumindest auch, für mich auch ganz persönlich, setze ich das auch relativ bewusst ein, das Thema, eine Schwäche zu zeigen, macht extrem authentisch. Du hattest es vorhin im Prinzip schon mal gesagt, niemand ist perfekt, kein Unternehmen ist perfekt, kein Unternehmen ist zu 100%. Es gibt immer irgendwo eine Leiche im Keller, es gibt immer irgendwo ein Problem in einem Unternehmen. Und das einfach ehrlich zu sagen, ist viel authentischer als irgendwie was vor. Und es muss auch zusammen, bei Patagonia, was du eben gesagt hast, ging mir gleich durch den Kopf, ne? Wenn jetzt ein Patagonia-Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Fernsehen auftreten würde der jetzt einen Nadelstreifen, weißes Hemd und Krawatte anhaben. Ne? Das wäre genau das Gegenteil von authentisch, sondern dann erwarte ich eine bestimmte Kleidung. Ich will jetzt gar nicht zu viel, was die Erwartungen sind, weil da kann man gleich wieder irgendwie sagen, ja, das ist ganz schön diskriminierend, was du da sagst, aber man hat so ein gewisses Bild von einem eher linken Ökoaktivisten. Ja? So, und den will ich erwarten. Und da hatte ich nämlich gerade die Tage, hatte ich eine Sendung gesehen, da ging es um Social Media für Jugendliche und was sind die Gefahren bei Social Media. Und dann war der Social Media Profi, ne? Also der Profi, der Berater, der sich da auskennt, und der war optisch zumindest vielleicht Anfang 20, stand da im Anzug irgendwie, wo ich gesagt habe, das passt überhaupt nicht. Also wir reden über Social Media, wir reden über Online, da passt Anzug und Krawatte schon mal gar nicht. Wir reden über eine Jugendgruppe, wir reden über die Jugendlichen. Also das wäre für mich viel authentischer gewesen, wenn da jetzt irgendwie so der Hoodie da gekommen wäre und hätte gesagt, ja, und trotzdem kann ich mich auf meinem Institut oder in meiner Universität oder sowas damit beschäftigen. Also ich glaube, diese Unstimmigkeiten in der Kommunikation, und Kommunikation ist in dem Fall ja alles, nicht nur das, was wir als Text und Bild irgendwie nach außen geben, sondern auch nonverbale Kommunikation, wenn Menschen irgendwie für das Unternehmen, die das Unternehmen repräsentieren, wenn die in der Öffentlichkeit irgendwie sind. Und wenn es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt, dann wirkt es plötzlich unauthentisch. Ne? Dann nimmt man denen vieles vielleicht nicht mehr so ab. Und ich habe diesem, tut mir ja leid und vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber diesem Social-Media-Experten, ich habe es ihm überhaupt nicht abgenommen am Ende.
Und das ist doch eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass er, obwohl er vielleicht eine Menge im Kopf hat und eine Menge gute Inhalte sagen könnte, er sich selber ein Bein gestellt hat, wir ihm unterstellen, das passt alles nicht so, das wirkt irgendwie anders, dem glaube ich nicht. Und dann kann der sagen, was der will, dann ist der doch unten durch. Und das wollen wir eben gerade mit einem authentischen Verhalten nicht erzeugen, dass man letztlich abgelehnt wird oder dass einen keiner mehr ernst nimmt oder ähnliches.
Ja, und wenn wir das jetzt auf Marketing, Vertrieb im Prinzip rübermünzen, wenn er jetzt im Prinzip das als Dienstleistung hätte, seine Social-Media-Beratung, und er würde mir gegenüber sitzen und ich suche gerade einen Social-Media-Berater, er wäre halt nicht meine erste Wahl.
Ja.
Und deswegen ist Authentizität auch fürs Marketing und dann auch für den Vertrieb eine der wichtigsten Herausforderungen. Ne? Es ist Authentizität, also wenn wir jetzt bei den Menschen mal sind, angekommen sind, dann würde ich sagen, ist das Thema Vertrauen, das hatten wir auch bei der Marke, das spielt eine ganz große Rolle. Das Thema Zutrauen bei einem Menschen spielt dann eine große Rolle. Ja, und wie gesagt, am Ende ist es gar nicht objektiv, sondern es ist immer eine subjektive Entscheidung, ne?
Ja, es wird als ehrlich empfunden und das gelingt am besten, wenn wir auch ehrlich sind. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Webinar gegeben zum Thema Suchmaschinenoptimierung und Webseite, und da ging es um einen ganz konkreten Punkt, nämlich wie sollten die Menüpunkte ausfallen, dass die klar sein sollten, verständlich sein sollten, aus User-Sicht gedacht sein sollten. Und dann sage ich den Leuten übrigens, ich bin in dieselbe Falle getappt. Ich habe vor Jahren, also exakt vor 15 Jahren, als wir die Heldenhelfer gegründet haben und die Marke aufgebaut haben, habe ich auf unserer Webseite einen Menüpunkt stehen gehabt, der hieß gesagt, getan. Warum? Weil mir Leute im Eventmarketing gesagt haben, du bist so ein Gesagt-Getan-Typ. Das, was du sagst, tust du auch. Und da können wir uns drauf verlassen. Und das ist im Eventmarketing ganz, ganz wichtig. Sondern kam jemand, ich glaube auf einer Messe, auf uns zu und sagte, soll ich mal eure Webseite mir von außen angucken und sagen, was ich davon halte? Sag ich, klar. Und ich war total stolz drauf. Und da sagt er, was ist denn das für ein Quatsch, Gesagt-Getan? Da sage ich, so überhaupt kein Quatsch. Sagt er, ja, was soll denn dieser Menüpunkt mir bringen? Und dann sage ich, klick doch drauf. Sagt er, nee, genau das mache ich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich da hinkomme und ob ich da hin wollte. Mhm. Und dann sagt er, sag mir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Ich sage, unser Leistungsangebot im Eventmarketing. Und dann sagt er, warum schreibst du in Gottes Namen da nicht Eventmarketing hin? Du kannst ja gesagt, getan in der Überschrift verwenden oder im Einleitungssatz oder wenn du das für eine gute Story hältst, dass man dir dieses Prädikat verliehen hat. Alles in Ordnung, aber nenn nicht den Menüpunkt so. Warum erzähle ich das? Dadurch sehen die Leute, ich habe da die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ich mache auch meine Fehler. Der liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber ich kann auch Fehler aus der jüngsten Zeit durchaus zugeben und sagen, da habe ich mir was ausgedacht, das hat so nicht funktioniert. Und gibt den Leuten ja entsprechend auch Mut zu sagen, guck mal, wenn dem das passiert, dann darf mir das auch passieren, muss ich gar kein schlechtes Gewissen haben. Und es nagt ganz bestimmt nicht an meiner Professionalität, aber davon zehrt auch die Glaubwürdigkeit unserer Marke und vielleicht auch meine persönliche.
Definitiv. Und das, das Gleiche ist ja, sag ich mal, was du jetzt so schön für dich gesagt hast, ne? Viele Projekte laufen super irgendwie, aber es gibt auch mal irgendwie Dinge, wo man sagt, okay, das ist nicht so gut gelaufen. Und am Ende spiegelt sich das in Bewertungen wieder. Und da gibt es ja auch klare Erkenntnisse drüber, dass 4,5 Sterne einfach besser funktionieren als 5 Sterne, weil 5 Sterne nicht glaubwürdig, nicht authentisch ist. Ne? Kommt jetzt ein bisschen auch auf die Anzahl der Bewertungen an, das muss man statistisch nochmal irgendwie betrachten. Aber nehmen wir mal an, ein Berater oder ein Produkt, eine Firma hat, was weiß ich, 5000 mal 5 Sterne bekommen und sonst nichts. Und ich sage, okay, da stimmt was nicht. Da ist was falsch. Authentisch wäre, da muss es auch mal einen Unzufriedenen gegeben haben. Wenn es den nicht gibt und das hier nicht steht, dann ist das nicht authentisch, was da ist. Dann ist es nicht ehrlich, was da steht. Und wir haben so ein seltsames, im Business vor allem, glaube ich, so einen seltsamen Umgang mit Fehlerkultur. Das ist irgendwie, finde ich das sehr seltsam, dass man das nicht mehr sagen darf oder glaubt, man muss nach außen hin irgendwie perfekt irgendwie sein, ne?
Also ich glaube, makellos, gerade als Unternehmer und Unternehmerin kennen wir, glaube ich, dieses Postulat, das muss alles immer zu 100% passen. Da sind die, ich weiß gar nicht, ob es die Europäer sind, speziell die Deutschen, reiten da aber auf einer ganz falschen Welle. Wenn du einen Ami fragst, also du bist in einem Unternehmertreffen mit amerikanischen Unternehmerinnen und Unternehmern, dann wirst du häufig hören, sind sie schon mal gescheitert? Ist ihr Unternehmen schon mal in die Insolvenz gegangen? Und wenn du dann sagst, nein, bei uns ist alles immer super, alles glänzend und glatt, dann sagt er, du bist kein echter Unternehmer, wenn du nicht mindestens einmal gescheitert bist. Das gehört dazu. Da würde sich doch ein deutscher Unternehmer in Grund und Boden schämen, das zuzugeben. Bei den Amis gehört es nicht nur zum guten Ton, sondern die sagen, dann hast du eine Lernkurve hinter dir. Und du bist viel erfolgreicher, wenn du einmal gescheitert bist und weißt, wie sich das anfühlt. Gerade als Berater sollte man sich das auch mal zu Herzen nehmen.
Ja, und es ist nicht nur das Schämen, das ist was sehr Persönliches, was sicherlich so europäisch oder auch eine deutsche Eigenschaft ist. Am Ende ist aber unser System auch so, ne? Also versuch als gescheiterter Unternehmer, der vielleicht schon mal ein Unternehmen in die Insolvenz gebracht hat, mal wieder Geld zu bekommen von der Bank. Ganz schön schwierig irgendwie, ne? Weil, sag ich mal, da gibt's einen Pranger irgendwie, die Schufa, und da gucken alle drauf, und dann wird, als wenn du gescheitert bist als Unternehmen, kriegst du auch selten nochmal eine weitere Chance von vielen.
Und das ist eine Mentalitätsfrage. Auf der anderen Seite sehen wir, dass authentische Marken und auch authentische Markenvertreter, wenn wir mal auf die Solopreneure gehen, die wirken einzigartig, die wirken glaubwürdiger. Und warum? Weil sie für echte Werte und echte Überzeugungen einstehen. Und sie machen sich dadurch angreifbar, aber sie besetzen ein Terrain, was ihnen so schnell keiner streitig machen kann. Ja. Das ist gegen eine, ja, die anderen machen das auch so, mache ich mal mit. Dadurch wirst du nicht einzigartig, da wirst du immer nur einer unter vielen Ähnlichen sein und kann es nicht wirklich herausstechen. Und mit ehrlicher Kommunikation der eigenen Werte sind wir bislang sehr gut gefahren. Und das ist interessanterweise in unseren Positionierungsworkshops eine der ersten Fragen, welche Werte, an welchen Werten orientierst du dich in deinem persönlichen Leben und welche Werte sollen in deiner Marke zum Ausdruck kommen. Das muss nicht identisch sein. Das ist manchmal identisch und dann sollen die Leute es noch in eine spezielle Reihenfolge bringen. Da merkst du dann schon persönliche Werte, Unternehmenswerte, da gibt es dann auch Rangreihen, Verschiebungen. Das ist aber auch vollkommen normal. Aber sich mal über die Werte Gedanken zu machen, das ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer neu. Also ganz viele sitzen in den Workshops und sagen, das hat mich so noch niemand gefragt und da habe ich mir so konkret auch noch nicht Gedanken drüber gemacht. Und jetzt soll ich das so in 10 Minuten aus dem Ärmel schütteln? Das fällt schwer. Aber es lohnt, darüber nachzudenken. Also das ist ein Appell an alle, die uns da draußen zuhören. Macht euch darüber Gedanken und guckt, wie ihr das glaubwürdig in euer Marketing mit einbauen könnt. Ihr könnt nur gewinnen, weil Werte sind immer gut. Es gibt keine negativen Werte. Du entscheidest dich für einen Wert aus deiner Sicht und wenn dein Wert ist, ich will viel Geld haben oder ich will finanzstark werden, dann ist das auch ein Wert, hinter dem du stehen kannst. Da muss man sich nicht für schämen, aber es gibt auch ganz andere Werte, wo du plötzlich merkst, oh, das zahlt auf mich als Arbeitgebermarke ein oder das zahlt auf mich ein als Mensch, der mit seinem Umfeld gut umgeht oder.
Ja. Und es gibt keinen Wert, der eine Schwäche ist. Ne? Das ist ja immer so, man versteckt ja vielleicht bestimmte Werte oder will die zumindest nicht nach außen zeigen, weil man glaubt, das ist irgendwie eine Schwäche, da wird man irgendwie angreifbar. an der Stelle. Also ich habe da ein schönes Beispiel, auch aus der eigenen Erfahrung. Ein Mensch, der, wenn du ihn fragen würdest, würde er schon sagen, ja, Geld ist mir schon das Wichtigste irgendwie auf der Welt. Mhm. Das ist das, was er nach außen sagt. Und wenn man dann hinter die Kulisse guckt, ne, wenn du dann in sein Büro reingehst und guckst, da stehen überall die Familienbilder, die Kinderbilder, mhm. Das ist das überall. Das ganze Büro ist voll im Prinzip mit dem Familienthema. Und wenn du dann ein bisschen tiefer bohrst etc., dann sagt er, ja, natürlich ist mir Geld wichtig, weil ich muss ja das Studium meiner Kinder irgendwie finanzieren etc. Also deswegen sage ich auch, selbst wenn man sagt, Geld ist mir wichtig, dann ist das grundsätzlich sowieso kein Nachteil, auch wenn das manchmal irgendwie so ein bisschen anrüchig hat. Aber die Frage ist ja immer auch, was mache ich mit diesem Geld? Wie verwende ich dieses Geld dann am Ende? Also auch da gibt es nichts Negatives, sondern am Ende einfach offen sein. Ne? Und auch wenn man sagt, die Familie hat für mich einen hohen Wert, einen hohen Stellenwert oder auch den höchsten Stellenwert, dann finde ich, ist das im Unternehmertum auch kein Nachteil. Das muss nicht, ist nicht so, dass derjenige dann sagt, okay, ich arbeite wenig oder Business ist mir nicht wichtig an der Stelle.
Und da merken wir hinter diesem vordergründigen Wert der Geldgier, was kein Wert an sich ist, steht dann eben Absicherung der Familie oder Unabhängigkeit haben in seinen Entscheidungen. Und dann merkt man plötzlich, das sind die eigentlichen Werte, die uns treiben.
Genau. Und die ruhig nach außen tragen. Ne? Da gibt es, glaube ich, nichts Negatives, nichts Positives. Und dann wird es, glaube ich, plötzlich sehr authentisch, glaube ich. Ne? Deswegen ist das, was du ja sagst, was du in deinen Workshops machst, extrem wichtig, genau diese Erkenntnis eigentlich auch mal für sich irgendwann zu gewinnen. Was ist eigentlich mein Wert und wie gehe ich damit in der Kommunikation eigentlich um?
Also Geschichte erzählen und Geschichten erzählen, weil das wirkt immer glaubwürdig, wenn man sagen kann, das ist mir so und so passiert. Und das können manchmal sehr persönliche Sachen sein. Es muss jetzt nicht in die Privatsphäre total eindringen, aber das kommt halt eben gut. Und es sollte ehrlich sein, was wir da erzählen. Und daran krankt das Marketing bei uns vielleicht gar nicht mal so viel wie in Amerika, aber wir sehen die Tendenzen ja hier auch. Übertriebene Versprechen statt realistischer Darstellungen, das funktioniert nicht, weil irgendwann kaufen die Leute das Produkt oder buchen die Dienstleistung und merken, das ist nicht so. Das haben die erzählt, aber ein Blick hinter die Kulissen zeigt, das Versprechen können die überhaupt nicht halten. Also dieses Übertriebene, was wir übrigens auch aus KI-Texten kennen. Guckt euch mal KI-Texte an, wenn ihr nicht sehr gut gebrieft habt, dann wimmelt es vor Adjektiven und die sind immer in der Steigerungsform. Das sind nicht die bunten, sondern die buntesten. Das sind nicht die lauten, sondern die lautesten. Das ist alles immer aufs Maximum gesteigert, wo ich sage, hast es mal zwei Nummern kleiner. Das glaubt dir doch kein Mensch.
Kommt aber in den Trainingsdaten offensichtlich häufig vor.
Ja, das heißt, sie haben gelernt, wie man Marketing-Sprech nach außen trägt.
Andreas, gibt es denn etwas, was du irgendwie ein Stilmittel, was du bewusst einsetzt, um deine Authentizität nach außen hin zu stärken?
Also bei mir ist es möglicherweise die Kleidung, die nicht typisch ist für einen Marketingberater. Und das mache ich mit Absicht. Und es gibt ein Stilmittel, dass ich eine Schwäche oder ein Manko, was die meisten sowieso erkennen, direkt anspreche. Also ich bin übergewichtig, ich habe einen richtigen Bauch. Und wenn ich auf einer Bühne stehe oder in einem Workshopraum und ich rede ja ganz viel vor Hoteliers und Gastronomen, dann sage ich, ich versuche nach Leibeskräften die Gastronomie zu unterstützen. Sieht man auch. Aber alleine schaffe ich es nicht, ihr müsst mir schon irgendwie helfen. Damit ist etwas Offensichtliches ausgesprochen und aus dieser vermeintlichen Schwäche habe ich einen Sympathiepunkt für mich geholt. Und ich gehe da ganz offen und ehrlich mit um. Ich kann es ja sowieso nicht verstecken, wenn wir ehrlich sind. Das gelingt mir hier möglicherweise am Bildschirm in der Online-Beratung. Da sieht man mich nur bis zum Oberkörper, da ist der Bauch weg, aber auf der Bühne geht das halt eben nicht mehr. Und das sind vielleicht so zwei Beispiele, wo ich ganz offen und ehrlich damit umgehe.
Was dann auch direkt Sympathien auslöst.
Ja, das ist zumindest meine Umgang. Hoffnung. Bei den meisten funktioniert das tatsächlich auch. Oder ich gebe Kunden das Gefühl, ich verstehe dich sehr gut, weil ich in derselben Situation war. Ich habe es häufig auch mit älteren Leuten zu tun. Jetzt bin ich selber 61. Und dann erzähle ich einem 55-Jährigen etwas und da sage ich, du musst dich gar nicht schämen. Ich habe auch erst zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, mit Social Media zum Beispiel. Und heute bin ich 61 und erzähl dir was darüber. Also das ist keine Frage des Alters. Man kann sich da sehr schön hinter verstecken, aber das muss es überhaupt nicht sein. Mhm. Hast du so so Kniffe oder Stilmittel, die du einsetzt, um das glaubwürdiger zu untermauern, was du tust?
Naja, ich lasse viele Blicke auch in mein Privatleben zu. Bewusst mache ich das auch. Also es ist auch so, dass wenn in der Kommunikation sich das anbietet, dann setze ich auch die Themen entsprechend und lasse das Private fallen. Also da muss mich gar keiner aktiv nachfragen. Das wird irgendwann schon kommen an der Stelle. Einfach um den Menschen, Stefan, noch ein bisschen runder irgendwie kennenzulernen. Und womit ich auch überhaupt kein Problem habe, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du eben mit deiner Leibesfülle beschrieben hast. müssen wir gleich nochmal besprechen, weil das würde mich nochmal interessieren. Bisher war ich immer der Ansicht, das ist gut so. Also ich erzähle auch von Fehlern. Natürlich erzähle ich von Fehlern und zeige im Prinzip, Leute, ich bin nicht perfekt. Ich passe aber natürlich auf, dass diese Fehler nicht kritisch sind in der Diskussion, die ich gerade führe, sondern das muss ein Nebenthema irgendwie sein, dieser Fehler, ne, wo die sagen, ja, okay, ob der jetzt gut Radfahren kann oder nicht, ist mir nicht wichtig, oder ob der sportlich ist oder nicht, das ist mir nicht wichtig. Ne? Also ich gebe Schwächen, gebe ich gerne zu, wenn sie nicht mit meinem aktuellen Auftrag zusammenhängen. Ne? Also wenn mich jetzt jemand beauftragt und sagt, ja, Stefan, kannst du mal Controlling für unsere Zahlen machen? Und ich dann sage, ja, ich habe aber so eine Mathe-Schwäche irgendwie, ne, konnte noch nie so richtig gut rechnen, dann würde das nicht passen. Ja? Also das mache ich natürlich nicht, sondern ich gucke, dass es dann, sage ich mal, Dinge sind, die da nicht passen. Ich habe mich aber gerade gefragt, wie du das mit der Kleidung gemacht hast. Wenn ich das als bewusstes Stilmittel einsetze, um authentisch zu sein, wie authentisch ist das dann?
Also es darf nicht aufgesetzt rüberkommen. Es darf nicht Rolle spielen sein, sondern es muss im Endeffekt zum Gesamtbild passen. Und ich habe mich gerade erinnert an eine Episode oder zwei Episoden, die wir mit dem Gordon Schönwälder gemacht haben zum Thema Podcast erstellen. Und der Gordon Schönwälder ist jemand, der hat eine sehr angenehme, überzeugende Podcast-Stimme. Der ist in diesem Audioformat super aufgehoben. Und was hat er uns damals erzählt? Es sei für ihn total schwierig gewesen. Der ist ja nicht von Berufswegen schon immer Podcaster gewesen, sondern der war, glaube ich, weiß nicht mehr genau, in der Altenpflege oder in irgendeinem Sozialberuf unterwegs. Und der hat ganz stark gestottert. Jetzt würdest du doch normalerweise sagen, also jemand, der so einen schwerwiegenden Sprachfehler hat, den er nicht steuern konnte damals, der wird doch seinen Lebtag nicht einen Podcast aufnehmen. Und doch, er hat es gemacht und er ist heute höchst erfolgreich. Damit, das finde ich glaubwürdig. Und das hat ihn für mich nicht nur authentischer gemacht, sondern das hat ihn für mich auch, also das hat mir eine gewisse Bewunderung abgerungen, dass er da so offen mit umgeht und dass er es geschafft hat, diese Hürde für sich zu nehmen.
Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, der jetzt auch erstmal völlig unabhängig von der Person ist, was man vielleicht auch noch, wo man diese Authentizität noch fördern kann, ist, sag ich mal, in Meetings, in Gesprächen diesen Freiraum für Smalltalk zu geben. Ja, und nicht, sag ich mal, wir haben jetzt irgendwie Business-Meeting und wollen im Prinzip Kennzahlen besprechen und innerhalb der ersten 10 Sekunden lege ich mit Kennzahlen los, sondern gerne diesen Freiraum zu geben und mal alle zu fragen, was habt ihr gemacht? Wie war euer Wochenende irgendwie? Macht ihr das gerne? Ach, ihr wart mit dem Wohnmobil, das ist ja cool. Also einfach das Menschliche auch irgendwie noch im Blick zu haben, ne? Und nicht wie eine Maschine irgendwie die ganze Zeit nur, auch wenn man das Gefühl hat, das ist unprofessionell, ne? Wenn ich jetzt mit meinen Kunden vielleicht über deren Freizeitaktivitäten am Wochenende spreche oder über meine Freizeitaktivitäten am Wochenende spreche, so stellt das doch eine gewisse Nähe am Ende dann einfach her, die der Authentizität sicherlich sehr, sehr förderlich ist. Also zumindest ist es meine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass ich sage, das lasse ich zu und das mache ich auch sehr gerne. Und wenn wir eine Stunde Meeting haben, da habe ich auch überhaupt kein Problem damit, die ersten 10 Minuten einfach mal ein bisschen Smalltalk und über die Menschen zu reden und deren Dinge, die sie tun oder die sie beschäftigen oder was da irgendwie los ist. Man muss dann irgendwann wieder den Weg zurückfinden, dass man sich da nicht komplett vergaloppiert. Aber das ist ja immer etwas,
darf,
was ich bei...
Es darf nicht zu einem Selbstzweck werden. Das wäre dann, das wären vertane 10 Minuten.
Genau.
Sondern es schafft ja etwas. Es schafft möglicherweise eine Gemeinsamkeit. Ach, guck mal, die waren beide im Fußballstadion oder die haben beide eine Oper gehört oder ähnliches. Dadurch hast du eine Gemeinsamkeit. Das erzeugt Nähe. Und auf der anderen Seite zeigst du mehr Facetten von deiner Person, und zwar Facetten, die man normalerweise nicht erraten kann oder automatisch unterstellt. Und erinnerst du dich noch an unsere Episoden, die wir zu LinkedIn und Xing gemacht haben? Da habe ich immer gesagt, füllt unten diese letzte Rubrik bei Xing aus Hobbys, also Hobbys und Interessen heißt die, glaube ich. Und da habe ich unter anderem reingeschrieben Zauberei. Und wer mich kennt oder wer mal in Seminaren von mir war, der weiß, ich zeige auch hin und wieder mal einen Zaubertrick, wenn er ein Thema, ein theoretisches Thema, besser visualisieren kann. Und du glaubst nicht, wie viele Gespräche bei mir mit Menschen, die ich noch nicht kannte, angefangen haben. Ach, sie interessieren sich auch für Zauberkunst. Und dann schwätzt man 10 Minuten über ein Thema und dann sagt der andere, aber deswegen habe ich sie eigentlich nicht angerufen. Aber wir waren sofort näher, obwohl das nur am Telefon war. Wir hatten plötzlich einen gemeinsamen Punkt. Und das finde ich sehr nachvollziehbar, dass du sagst, doch, ich lasse das nicht nur zu, sondern ich eröffne ein Meeting fast schon absichtlich mit einem Thema, was erstmal gar nicht Business ist.
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite diese Nähe und diese Beziehungsebene, die da gefördert wird, dann durch sowas. Aber ich würde fast sagen, dem Gegenüber ist eine Bewertung, ob jemand authentisch ist oder nicht, gar nicht möglich, wenn er nicht diese Themen drumherum auch kennt von einer Person. Mhm. Na, also wie soll ich überhaupt feststellen können, ob jemand authentisch ist oder nicht, wenn ich seinen Kontext nicht kenne? Na? Mhm. Deswegen glaube ich, ist es, der Kontext alleine macht es noch nicht authentisch, aber es macht dem Gegenüber es viel einfacher, die Authentizität zu erkennen oder auch nicht zu erkennen an der Stelle. Mhm. Und bevor mich jemand falsch einschätzt, gebe ich halt lieber auch Privates preis, um zu sagen, jetzt kannst du mich richtig einschätzen. Jetzt muss dir nicht gefallen irgendwie, was, keine Ahnung, was ich da so privat treibe oder sowas. Kannst du anderer Meinung sein, aber jetzt kannst du es bewerten. Im Prinzip ist das Gesamtbild stimmig oder ist es nicht stimmig. Und weil du es so schön sagtest, auch wie wir uns kennengelernt haben, war Zauberei immer ein großes Thema gewesen am Anfang.
Das stimmt, ja. Ja, das ist wirklich originell. Wir haben uns ja im Vorfeld zu dem Podcast kennengelernt und seitdem machen wir ihn auch jetzt seit, würde man sagen, gefühlt 9 Jahren.
Ja.
Ich muss nachgucken.
Ja, 9 Jahre.
Also wenn ich jetzt so mir überlege, wie kommt man denn authentisch rüber, das ist mehr eine Haltungsfrage und im Marketing auch eine strategische Frage. Wie lege ich das an? Was will ich von mir zeigen? Es muss ehrlich sein, es darf nicht aufgesetzt sein. Und es ist nicht nur, das hast du vorhin schon mal gesagt, es ist nicht nur das, was wir sagen, sondern auch, dass wir, was wir von uns zeigen in einem Video oder auf einem Foto. Und vor allem, und das ist, glaube ich, der Hebel schlechthin, wie wir handeln. Mhm. Wenn unser Handeln dem entspricht, was wir sagen, dann empfinden die Leute das als ehrlich, als nachvollziehbar und als glaubwürdig. Und wir kennen alle genügend Beispiele von denen, die Wein predigen und Wasser saufen. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, wie das Sprichwort hieß, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich kann Ihnen nichts mehr hinzufügen. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich finde auch das Thema Ehrlichkeit ist ganz oben für, wenn man authentisch sein möchte, dann muss man ehrlich sein. Und dann ehrlich, zur Ehrlichkeit gehört halt am Ende auch dazu, dass da vielleicht Dinge dabei sind, die vielleicht nicht fürs Ego gut sind, die vielleicht auch der Gegenüber nicht so toll findet. Aber dann ist es am Ende so, ne? Dann kann man, genau, kann man auch damit leben. Man muss niemandem etwas vorspielen. Man muss keine Rolle vorspielen.
Wer uns schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, jetzt kommen wir zu den Picks. Und heute fangen wir mal mit Stefan an. Der ist immer oder ganz häufig der Letzte in der Reihe. Heute darfst du als Erster mal was sagen.
Andreas, danke schön. Ja, ich habe einen Pick mitgebracht, und zwar die App Slide Pilot. Ja, auch übrigens von einem extrem authentischen Entwickler. Die App gibt's kostenlos und der Entwickler ist da trotzdem sehr hinterher, dass die aktualisiert wird und sagt dann auch, ey, könnt ihr auch eine kleine Unterstützung irgendwie machen? Habe ich dann auch gemacht. Das ist wirklich ein cooles Tool, weil ich habe ewig gesucht und nichts gefunden. Vielleicht kurz zur Herausforderung, die ich hatte. Ich wollte meine ganzen Online-Präsentationen, die bisher auf meinem Mac in Keynote stattgefunden haben, die wollte ich gerne ein bisschen flexibler haben und habe gesagt, das muss es doch irgendwie für PDF geben. Am Ende ist es einfach nur ein Bild, was angezeigt wird und durchgeklickt wird. Ja, und das kannst du in der PDF natürlich genauso gut machen. Und dann habe ich nach einem Programm gesucht, was mir PDFs so darstellt, dass ich aber auf dem zweiten Monitor weiterhin meinen Präsentationsmodus habe. Also ich hätte gerne meine aktuelle Folie auf meinem Bildschirm, die nächste Folie und am liebsten auch einen Navigator, wo ich nochmal alle Folien sehe, dass ich in der Präsentation auch nochmal springen kann, wenn ich das möchte. Ne? Und das ist gar nicht so einfach, da ein Tool zu finden, aber genau das macht Slide Pilot. Also bei Slide Pilot könnt ihr euch eine beliebige PDF-Datei nehmen. Mit welchem Programm ihr nachher die Präsentation erstellt habt, das spielt natürlich keine Rolle, ob ihr PowerPoint, ob ihr Google Präsentation oder auch Keynote oder irgendein anderes Programm genommen habt, um PDFs zu erstellen. Mit Slide Pilot wählt ihr einfach diese PDF aus. Dann wird auf einem Bildschirm das im Vollbild angezeigt. Auf dem anderen Bildschirm kriegt ihr die Moderatorenansicht. Übrigens nicht im Vollbild, sondern die kriegt ihr dann auch in einem Fenster. Das war für mich auch einer der Gründe, warum ich das genommen habe, weil wenn die im Vollbild wäre, überdeckt die zum Beispiel oftmals dann Webkonferenztools, die im Browser sind. Das ist immer irgendwie ganz schwierig, wenn die Konferenzen in einem Browserfenster stattfinden und du eine Präsentation startest, weil dann dieses Browserfenster weg ist. Aber genau das ist damit dann auch gelöst. Und ja, ist kostenlos. Nochmal, glaube ich, ein Riesenpunkt an der Stelle. Aber trotzdem sehr wertvoll, dass man gerne auch ein paar Euro dann da lassen kann, wenn man es nutzt. Der Slide Pilot.
Klasse. Das nehmen wir in die Shownotes auf, ebenso wie mein Pick. Und zwar habe ich von einem Programm gelesen, bei dem ich, also ein KI-Programm, bei dem ich meinen Bildschirm freigebe und ich mich direkt mit einer KI über den Inhalt unterhalten kann. Also ich habe irgendeine Frage zu einem bestimmten Problem auf der Seite, könnte sein Programmiercode, dass ich also auf einer Webseite etwas darstellen wollte, das aber irgendwie mit dem eingesetzten HTML-Code nicht funktioniert oder auch mit einem anderen Code und jetzt guckt die KI mit mir live auf meinen Bildschirm. Oder ich komme mit einer Funktion in dem Designprogramm Canva nicht zurecht. Oder ich brauche von einer langen, sehr textintensiven Seite eine Seitenzusammenfassung. Und da könnt ihr mal Google AI Studio euch angucken. Das kann das nämlich. Also ein zweiter Blick von außen auf deinen eigenen Monitor und du kannst dich direkt unterhalten und sagen, wo du eine Frage hast, wo du ein Problem vermutest, aber noch nicht entdeckt hast und die KI unterstützt dich da wie eine Art Sparringspartner.
Absoluter Super-Tipp, Andreas, weil das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist eine ganz neue Erfahrung, wenn man das Gefühl hat, da schaut einem noch jemand über die Schulter und kann einem helfen bei dem, was man da gerade auf dem Bildschirm hat. Ich habe das auch schon ein paar Mal genutzt für irgendwelche Fehlermeldungen, die kommen, da ist irgendein Fehlercode XYZ mit irgendwas Kryptisches. Und dann die KI mal kurz zu fragen, ey, was fange ich denn mit diesem Fehlercode an und hab dann Hilfe irgendwie dabei. Ihr müsst nicht irgendwie ewig Google suchen, irgendwie Foren durchlesen, wo dieser Fehlercode mal genannt wird. Mega cooles Tool, mega cooler Tipp, Andreas.
Sehr schön.
So. Dann machen wir den Sack jetzt zu. Ne? Jetzt haben wir doch ein ganzes Stück definitiv überzogen.
Ja, aber auch das ist authentisch, so sind wir halt.
So sind wir halt, genau. Wir geben ja unsere Fehler zu und wir geben sie ganz bewusst zu. Also wir sind total schlecht im Zeiteinhalten.
Das stimmt. Können wir eigentlich nur froh sein, dass Norbert heute nicht konnte, sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Oder wir hätten mal wieder 2 Episoden draus gemacht. So habt ihr jetzt alles in einer Episode gehabt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, was wir beiden euch erzählt haben. Lasst uns gerne eine Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen da oder auch bei Google, bei Facebook, bei LinkedIn, wo immer ihr uns findet. Und wir verabschieden uns heute, der Stefan mit...
Bleibt erfolgreich bei allem, was er tut. Bis zum nächsten Mal.
Und der Andreas, der euch zuruft, bleibt heldenmutig und neugierig. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss. Yeah.